ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Unser Gast hat eine ganz hervorragende Gesangsausbildung hinter sich bekommen oder gemacht an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und am Royal College of Music in London. Sie war ganz lange Ensemblemitglied als Mezzosopranistin an der finnischen Nationaloper in Helsinki, wo sie zentrale Partien ihres Fachs wie Carmen, dann Rollen in Aida, im Rosenkavalier, im Ring der Nibelungen innehatte, also die wichtigsten Hauptrollen sozusagen, die da von Frauen zu verkörpern sind. Sie wirkte zudem noch in einer Vielzahl von zeitgenössischen Werken mit und hat auch wirklich mit ganz renommierten Orchestern wie die Wiener Philharmoniker, das London Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker zusammengearbeitet, New Yorker Philharmoniker, also alles Rang und Namen, auch mit ganz berühmten Dirigenten wie Alan Gilbert, Laureen Marcel und Sir Simon Rattle, Christoph von Donani, also alles Who is Who in dem ganzen klassischen Musikbereich. Und ferner war sie auch an der Organisation und Gründung zweier wichtiger Sommerfestivals in Finnland beteiligt. Was wir jetzt schon in dem Vorgespräch gehört haben, ist, es gibt's wohl ganz selten, dass Karrieren starten als hochbekannte Sängerinnen und dann rüber wandern eigentlich in den Intendantinnen-Shop. Sie ist insofern eigentlich wirklich sozusagen eine Rarität und vor allem auch als Finnin in der Top-Position in Österreich und hier im Vorarlberg vermutlich auch nochmal ganz besondere Rarität, weshalb wir, wie gesagt, sehr froh sind, dass Sie uns hier heute als Gast beehren. Sie war von 2013 bis 2023 die künstlerische Leiterin der finnischen Nationaloper, stand dort in Verbindung mit verschiedenen Kunstformen und hat auch die Entwicklung von sehr innovativen Programmschienen eigentlich mitentwickelt, wo man sehr viel mit Technologien neuester Natur experimentierte. Ich bin gespannt, wie sie uns das nachher nahebringt und erklärt, weil klingt alles richtig super spannend. Vielen Dank noch einmal fürs Kommen. Ich glaube, noch mal einen ganz herzlichen Applaus für unseren Gast. Und dann hätte ich an die beiden Kollegen überwiesen und mich gefreut auf den heutigen Abend. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Unterhaltung, lernen ganz viel und freuen uns schon.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich wurde auch schon kurz vorgestellt. Ich bin Till Burberg, studentischer Vizepräsident, zusammen mit Herrn Brentle, heute hier. Und freue mich auch sehr, Sie, Frau Pasicki, hier begrüßen zu dürfen. Und starte jetzt eigentlich auch rein mit dem, was Anja Achtziger auch schon angeteasert hat. Sie haben eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere auf der Bühne hinter sich gehabt oder haben sie hinter sich und sind dann Schritt für Schritt, aber auch wenn ich es dann so gelesen habe, hat sich doch relativ plötzlich angehört, in die künstlerische Leitung gewechselt. Wie ist es zustande gekommen und vor allem, wie ist der Unterschied von der Bühne zum Büro?
Genau, ja, das ist eine gute Frage. Guten Abend alle, ich freue mich wirklich hier zu sein. Ja, also ich war am Anfang natürlich total fokussiert als Solistin zu sein. Schritt für Schritt, Jahr für Jahr merkte ich dann, dass ich interessiere mich auch für was passiert hinter der Bühne. Also wie kommt man dazu? Also wie baut man interessante Programms und wie produziert man und so weiter? Und meine erste Erfahrung, also ich war sehr aktiv in Nationaloper in Helsinki, auch als repräsentativ für die Solistensemble in unterschiedliche verträgliche Situationen oder so. Es kommt natürlich, also irgendwann will ich mich engagieren, nicht nur auf die Bühne, sondern in die ganze Große. Die erste Erfahrung war dann, dass ich hatte eine Möglichkeit, eine wunderbare Schlösschen oder eine Kammermusikfestival in einem wunderbaren Kulturmilieu in der Nähe von Helsinki zu starten. Und das war ganz erfolgreich. Und danach habe ich wirklich merkte ich, dass ich brenne eigentlich für diese produzieren Seite, also die ganze große Verantwortung. Und ich fand das super interessant. Und dann 2011 hat man mich telefoniert und fragt, ob ich interessiere mich für die Arbeit als künstlerische Leiter in Helsinki. Und dann war ich 46 Jahre alt, als Mezzosopranist eigentlich ganz aktiv noch im Karriere. Also die tiefe Stimmen können immer eine längere Karriere haben als die lyrische hohe Stimmen. So, ich konnte sicherlich Hexe und Ammen singen bis alle Ewigkeit, alte Königinnen und so weiter. Aber ja, ich dachte, dass diese Frage kommt nur einmal. Also ich muss, ob ich diese Wechselung machen will, muss ich das dann ja sagen. Ich war eigentlich in Hannover für ein Konzert und ich war in Vogelpark beim Ankdamm oder wie man sagt, eine Vogelpond. Ich war da im Telefon mit hunderte Vögel umherum mich und ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich ja sagen. Ich erinnere das immer. Das war so eine visuelle, komische Situation. Ich stehe da mit Schwanen und Dachs, was heißt Enten. Und habe eine Antwort gegeben, dass meine Karriere und meine Lebensweise total verändert. Ja, und das war ein Riesenschritt. Natürlich wusste ich eigentlich nicht, was ich mache. Mit einem kleinen Kammermusikfestival kann man überhaupt nicht vergleichen, wie man ein großes europäisches Repertoirehaus leitet. 2013 habe ich begonnen und es ist nicht nur so einfach, als diese Transformation von Ensemblemitglied, ein Kollege, ein Freund, Freunde und so weiter, plötzlich in eine Entscheidungsposition zu sein. Heißt es so, eine Entscheidungsposition. Ja, aber in tiefe Wasser lernt man schnell zu schwimmen. Und einige Mal habe ich unter Wasser auch, ich war auch, so, also das war nicht nur einfach, also herausfordernd war es. Aber total interessant. Ich kannte das Haus sehr gut, natürlich. Und danach sehr schnell, in nur ein paar Monaten, habe ich die erste Media-Kontrakt mit meinen alten Kollegen verhandelt, also verträgliche, kollektive Verträge. Und das war in einem Seite einfach, weil ich wusste ganz gut, ich kenne den Inhalt sehr gut. Aber dann viel länger dauerte es, dass die Leute nicht mehr mir als Kollege gesehen haben. Ich war da 10 Jahre. Ich fühle, dass ich konnte alles da machen, was ich wollte. Ringzyklus, viele spannende Weltpremiere, wunderbare 20. Jahrhundertwerke wie Schostakowitsch, Lady Macbeth von Mzensk oder Die Nase oder Strauss Opern. Ich habe sehr viele Co-Productions mit verschiedenen europäischen Häusern produziert. Wir haben auch ein ganz interessantes technologisches Projekt Opera Beyond gemacht und so weiter und so weiter. Das ist eine Kornokopie von Ideen, also Open House mit so wunderbare große Gruppen, als 110 Musiker, 60 Sänger, Ballett, okay, Ballett war nicht meine, aber wir haben einige Zusammenarbeiten auch da gemacht. Also das ist eine Amusement Park für eine ideereiche Künstler, also wirklich nicht einfach, aber alles ist möglich, wenn man macht Ideen, die Leute wollen mitmachen. Also das ist die allerwichtigste, dass alle sehen auch, was ich will. und dass sie findet das auch Spaß. Das war nicht immer so. Also als künstlerische Leiter, man macht nur die, nicht nur die Entscheidungen, sondern auch, man muss die Leute mithaben, die Inspiration. Ich bin eine from zero to 100 in eine Sekunde Mensch, aber die andere muss auch. Nachkommen. Also das ist so wichtig, dass sie wollen mitkommen mit mir, diese Wege.
Ich habe zwei Fragen.
Ja,
ich auch. Sie haben sozusagen als Sängerin in dieses Haus gewechselt. Wissen Sie die Beweggründe, warum Sie gefragt wurden? Also da gab es ja wahrscheinlich eine Ausschreibung und viele Leute haben sich beworben, die davor andere Häuser geleitet haben. Normalerweise gibt es das normale Roulette und jemand wechselt von Stockholm nach Helsinki und jemand von Helsinki nach Oslo und von Oslo nach Berlin, wie auch immer. Mhm. Und plötzlich schießen sie raus und sagen, ich bin jetzt als Sängerin. Das ist sehr ungewöhnlich.
Schwarze Pferde oder wie man sagt.
Wie auch immer, das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Das Zweite ist, Sie haben keine Management-Erfahrung wahrscheinlich gehabt. Ja. Also inwiefern ist das künstlerische Fachwissen wichtig und wie haben sich diese, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen Sie ernst genommen haben und nicht gesagt haben, das ist doch unsere Mezzosopranistin. Warum will die jetzt plötzlich mit mir den neuen Vertrag verhandeln? Wie haben Sie das geschafft, dieses Zwischenmenschliche?
Ja, also wo sollte ich beginnen? Also ich glaube, die Respekt oder die Trauen, das kann man nicht nur bekommen automatisch. Es kommt nur mit Zeit. Also man muss Geduld haben eigentlich, dass es kommt. Und Jahr für Jahr, Season per Season, haben sie bemerkt, dass meine Entscheidungen funktionieren. Ich habe sehr erfolgreiche Konzepte gebaut und wir haben gute Publikumsziffer gehabt. Also das war erfolgreich, auch also künstlerisch und auch ökonomisch. Gleichzeitig hatten wir also eine finanzielle Herausforderung, weil Financing, das Budget, wir hatten keinen mehr Geld bekommen und trotzdem immer die Kosten haben gestiegen. Also, und mit das, ich habe immer balanciert mit populäre Titels und dann gleichzeitig spannende Contemporary Works. Also zum Beispiel, wir haben die erste Musical gemacht, also Phantom of the Opera. Erstes Jahr 35 Vorstellungen. Die Wisser waren total schockiert, dass finnische Nationaloper macht Musical. Aber mit diesem Box-Office-Geld haben wir Ringzyklus, einige Uraufführungen gemacht. Also irgendwo sollten wir die Geld mitbringen, um die andere mehr spannende Projekte zu haben. Aber du hast gefragt, darf ich duzen? Das ist aber dramatisch sicher. Einfacher als
ist viel einfacher.
Höfliche Form in Deutsch.
Auf alles Deutsch. Viel einfacher.
Also wie es war. Also natürlich die Rekrutierungsgruppe war sehr mutig, um eine unerfahrene Frau zu engagieren. Ich konnte die finnische Kulturlandschaft natürlich sehr gut. Ich war da aktiv, 20 etwa Jahre. Ich hatte diese kleine Kammermusikfestival. Ich hatte unterschiedliche Projekte im Haus als Solist repräsentativ gemacht, aber keine Management-Erfahrung. Das stimmt. Danach, meine Chefin hat Management-Coaching, ich hatte Unterstützung von Anfang sehr gut und auch sehr viel Mentoring von meinem Boss. Also wir hatten jede Woche einen Termin und so weiter. Also man braucht Unterstützung, um zu verstehen eigentlich. Der Präsident von The Board hat auch gesagt, Lilly, die Management Chefin-Position ist sehr einsame Position. Und das war ein Schock eigentlich für mich.
Aus dem Ensemble in die Einsamkeit.
Ja, also ich hatte wenn man denkt, dass in Finnland es gibt nur eine Open-Chefin oder Open-Chef-Position mit einer ganzjährigen Haus, die alle anderen, meine Kollegen, sind im Ausland. Und ganz schnell habe ich auch verstanden, dass ich muss mich ein bisschen verändern, weil alles, was ich sage nach dieser Nominierung, die Leute hören das irgendweise anders. Also wenn ich sage, etwas ist super gut, dann haben sie, oder jemand ist super gut, dann warten sie immer direkt einen Vertrag oder so. Also ich konnte nicht neutrale Meinungen haben nach meiner Chefposition. So dann Schritt für Schritt lernte ich auch, dass ich bin immer zuerst ein Chef in einer Arbeitssituation, nicht mehr Kollege oder Freund oder so. So, das war eine Riesenlehre für mich eigentlich. Aber dann gleichzeitig muss ich sagen, dass ja, die Leute, ich konnte immer Lilly sein, also mit ein bisschen Reservierung. Ja, habe ich geantwortet?
Ja, danke. Ja? Danke.
Ich glaube, daran anschließend ist natürlich auch, also Sie haben jetzt von den Kompetenzen so ein bisschen gesprochen, die Sie jetzt entwickelt haben im Laufe dieses Kulturmanagements dann auch. Neben der Entwicklung, die Sie hatten, haben Sie das Gefühl, dass sich die Rolle auch verändert hat? Also in den letzten vielen Jahren ja auch jetzt Kulturmanagement oder halt Intendanz, künstlerische Leitung, erstmal in Finnland, aber vielleicht dann natürlich auch mit der Brücke hierher. Hat sich das verändert? Hat sich das weiterentwickelt?
Ja. Also die nordische Modell ist vielleicht ein bisschen anders als die deutsche Intendantrolle. Das habe ich bemerkt. Die erste Jahr hier in Bregenz war nicht ein Schock, aber ein bisschen überraschend, wie personifiziert alles ist, ein Intendant. Also das wusste ich nicht. Und letzte Sommer, wenn man in allerlei Interviews und
Bürgeruniversitäten.
Ja, nein, aber dann im Festspiel. Es war, in Finnland war das finnische Nationaloper präsentiert etwas. Ich war vielleicht mit einem Bild in zweiter Seite und so weiter. Aber hier war das sehr personifiziert.
Und was ist besser?
In good and bad, muss ich sagen. Also das handelt natürlich nicht um mich. Die Festspiele ist viel mehr. Aber die Kuratierung ist so wichtig.
Vielleicht muss man da auch im Blick haben, die Opernhäuser in Deutschland sind insofern sehr besonders. Es gibt von Goethe dieses schöne Büchlein über das Theater und er sagte damals, die Oper ist der einzige Ort, wo man Fürst sein kann, ohne adelig zu sein. Ja? Und weil man ist allmächtig. Als künstlerischer Leiter und als Personalchef ist man allmächtig und diese Rolle hat sich bis heute gehalten letzten Endes. Und deshalb haben die Intendanten auch Superpower. Das ändert sich jetzt gerade auch mit der MeToo-Debatte und andere Debatten sozusagen, ist das brüchig geworden. Aber das war die letzten 200 Jahre so und das ändert sich jetzt gerade ein bisschen. Ja.
Ich denke, in Skandinavien, okay, natürlich, es ist eine hierarchische Organisation und jemand muss die Entscheidungen machen. Aber ich meinte nur zu außen. Man ist wirklich eine Repräsentative hier. Und das war ein bisschen überraschend für mich, wie viele Veranstaltungen oder so. Die Leute hatten ein Rieseninteresse für die Intendantin. Ich freue mich natürlich, weil ich bin trotzdem immer eine Solistin. Aber das war ein bisschen anders. Was anders? Also Richtung Nord man geht, desto mehr redet man zusammen. Also die Entscheidungen sind immer ein bisschen mehr kollektive. Wenn ich zum ersten Mal hier in Bregenz in einen Termin meine Pläne erzählen habe, die Leute haben gesagt, okay, das machen wir denn. Und ich war total überrascht. Wo ist die Kontra? Hat niemand etwas gegen meine? Also ich war so gewöhnt, dass ich muss immer kämpfen an meine Entscheidungen. Okay, das war vielleicht ein Honeymoon, aber heute muss ich kämpfen. nicht mehr so einfach, aber am Anfang waren sie vielleicht ein bisschen höflicher.
Wie ist es denn generell? Ich meine, auf der Bühne gibt es dann am Ende einen Applaus. Und wenn man solche Entscheidungen trifft oder in einer Entscheidungsrolle ist, hat man am Anfang viel Gegenwind, anscheinend dann kurz nicht, aber so langsam entwickelt sich das ja wieder, dass man da eher für seine Ideen kämpfen muss und am Ende sich selber evaluieren muss und selber gucken muss, hat das gut funktioniert, bin ich stolz auf das, was ich da geleistet habe. Vermissen Sie den Applaus?
Die Kuratierung, oder?
Genau.
Ja.
Vermissen Sie den Applaus am Ende, oder?
Ich bin immer natürlich super neugierig und die Reaktion, also man kann das wirklich fühlen, auch bevor die schlussendliche Applause, ob die Publikum konzentriert sich oder ob sie, was heißt es, enthusiastischer sind. Für mich natürlich ich misse nicht persönliche Applause. Ich habe genug gehabt. Mhm. Aber wenn ich sehe eine zufriedene Publikum, die fühlen, dass sie haben seine Geld wert bekommen und wollen zurück und sind dankbare. Wenn ich sehe, die Künstler, die auch sind, fühlen, dass sie haben gut gemacht. Die Oper zu produzieren ist riesenkomplizierte Projekte, die dauern jahrelang und jetzt mit Seebühne-Produktionen ist das 10-mal so kompliziert. Und da gibt's keine Projekte, die laufen wie eine Urlaub. Es ist immer herausfordernd. Also alles kann passieren. Also wenn man hat hunderte Leute, es ist immer jemand krank, schwanger, nicht mehr singen, allerlei Dinge, also die Variables sind so viele. Und wenn man dann schlussendlich eine erfolgreiche Premiere gehabt hat, das ist wunderbar. Es ist Dankbarkeit und auch Erleichterung. Oh, wir haben das geschafft. Und für die meisten, also in Finnland, immer wenn wir hatten eine Premiere, habe ich eine kleine Rede, eine Dankrede gehabt. Und für sehr viele Künstler, also die Reise beginnt, wenn die Proben beginnen. Mhm. Aber für uns in Produktion, es beginnt von meiner Originalidee. Und dann die Leading Team zu wählen, Schritt für Schritt, also, und das dauert jahrelang. Und da bin ich schon, also sehr oft, wenn wir Premiere haben, ist mein Kopf weit weg, 2 Jahre vorher. Also zum Beispiel jetzt beginnt die Proben für La Traviata. Aber ich plane jetzt 28, 29 und 2030. So, ich bin immer viel, viel vorher. Aber natürlich freue ich mich sehr für wunderbare Vorstellungen. Ich habe letzte Sommer gesagt, I am a human experiment on how often can one person be exalted in a week. Und das stimmt. Als Künstler lebe ich auch mit meinen Kollegen. Also wenn ich sehe jemand nervös oder total begeistert und ich fühle dieselbe Gefühle in meinem, ich bin nicht nur eine objektiv Observer, sondern wirklich schwitze und weine und das ist wie eine pavlovianske Reaktion. Also ich lebe mit jeder Künstler da auf der Bühne.
Macht das auch besonders, dass Sie jetzt auch die Bühnenerfahrung haben? Mhm. Wahrscheinlich verstärkt das diesen Effekt,
ja,
noch, oder?
Absolut.
Also dass Sie sich auch reinversetzen können, viel mehr in die andere Rolle.
Die einzige, was ich wirklich vermisse als Sängerin, ist da in die Musik zu sitzen. Also die beste Momente in meiner Karriere war auf Konzertbühne in Das Lied von der Erde oder Mahler dritte Symphonie oder im Orchester zu sitzen und wirklich to be inside the music oder im Parsifal, also Kundry schon alles gesungen hat, da zu sitzen auf der Bühne und Gurnemanns zu hören. Also und so weiter. Mhm. Das ist so, das vermisse ich. Das, diese Chance habe ich nicht mehr. Aber gleichzeitig habe ich immer so ein Gefühl, dass wenn man etwas Neues beginnen will, muss man etwas anderes hinter sich lassen. Und das war eine, sagt man, peinliche Entscheidung, also eine, nicht peinliche, sondern sorgerlich oder
schwere Entscheidung,
dass man nicht mehr sein, also dass man seine Identität als Sängerin verliert.
Mhm. Es kam was Neues und es kommt was Neues.
Genau.
Und,
ich habe eine neue Identität.
Genau, also
als Open Evangelist.
Zweites Leben oder drittes Leben. Und wer hat schon drei Leben? Die meisten haben nur eins. Also insofern großartig. Ich habe vorhin das Programm natürlich durchgeschaut und dann ist mir aufgefallen, dass die Vermarktung anders funktioniert. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also viele Leute, und ich glaube, ich kenne mich einigermaßen gut aus in diesem Geschäft, aber Passion of a Common Man mit, ich kann die gar nicht aussprechen, Daniel Bjarnason und Peter Popelka oder Dalia Straska und so weiter. Das sind Leute, die man nicht jeden Tag liest, auch Programme, die man nicht jeden Tag liest. Und das finde ich interessant und auch sehr mutig. Und sie bewerben die auch nicht zuerst über Wiener Philharmoniker oder Symphoniker spielen, sondern über diese Künstlerpersönlichkeiten.
Ja.
Und es sind auch andere Programme. Und es sind viele Frauen, also neues, unbekanntes Programm, Repertoire. Komponistin, Dirigentin, ist das so ihre, auch ihre künstlerische Handschrift, die sie hier einbringen wollen? Viele Leute aus dem skandinavischen Raum?
Also letztes Jahr war mein erstes Jahr als Intendantin und ich natürlich wollte ein bisschen meine finnische künstlerische DNA mitbringen. Einige schöne finnische Dirigenten und ein bisschen finnische Musik. Aber ich habe auch gesagt, keine Angst, Bregenzer Festspiele wird kein finnische Festspiele am Bodensee. So, das war das erste Jahr. Natürlich, jeder Intendant operiert mit seinem
Adressbuch.
Ja, Adressbuch und Nicht nur, aber es ist sehr schön, die Leute engagieren, die man genau wissen, es funktioniert gut. Mhm. Dalia Stasevska zum Beispiel ist eine sehr interessante finnische, ukrainische Dirigentin, die hat eine Spitzenkarriere schon in die Welt gemacht. Finnland ist ein bisschen Richtung England, Amerika oder so. Wir arbeiten sehr viel mit nordischen Ländern und so weiter. Und ich glaube auch, also wenn der Vorstand hat mich engagiert, das kommt dazu. Also ich, wenn sie wollte eine typische deutsche
oder Wiener oder
Programm bringen, dann hatten sie eine andere Person gewählt. Daniel Bjarnason zum Beispiel ist eine wunderbare, spannende neue Komponist, Dirigent und diese Passion of the Common Man war meine Originalidee. Ich wollte eine secular Passion machen über die heutigen Herausforderungen, was der moderne Mensch fühlt. In Stil von Bach Passion, aber nicht eine religiöse Passion. Und Daniel Bjarnason zusammen mit Royce Vavreck, eine kanadensische Librettist, haben das gemacht. Ja, ich glaube, dass in meine Verantwortung eigentlich ist, wenn wir haben die superpopuläre Seebühne-Produktion, La Traviata, also wunderbare Klassiker, also Top Ten Title. Und dann, das war auch meine Entscheidung, dass wir als Kontrapunkt die selten gespielte 20. Jahrhundert Hausoper machen. Meine Vorgänger hat selten gespielte italienische 19. Jahrhundert gemacht. So, es ist wichtig, auch ein bisschen etwas Neues mitbringen. Und dann Werkstattprojekte, da will ich unbedingt neue Weltpremiere bestellen, weil es ist auch unsere Verantwortung, ins Open Kanon neue Geschichte, neue Werke zu bringen. Und dieses Jahr haben wir dann Passion of the Common Man, ein Weltpremiere, und auch die YAM-Projekt, die ist artificial intelligence, social media hype, overconsumption. Also es ist wichtig, dass es ist nicht immer nur die arme Frau und ein Prinz, diese klassische patriarchalische Thematik, sondern auch moderne Themen müssen auch ins Opa kommen.
Also ich finde das alles ganz großartig. Auch so mit wie Kaya Sarriaou habe ich gefunden, die habe ich vor 25 Jahren gehört, in ihrer ersten Oper in Bern. Und dann habe ich gesehen, sie machen ein Projekt mit Angela Hewitt, mit Bach und Nirvana.
Ja.
Und dann habe ich das hier mitgebracht, weil da, wo Sie heute sitzen, war 2019 Francesco Tristano. Den hatte ich hier eingeladen zu einem Projekt mit Bach und John Cage.
Ja.
Mit Lichtinszenierung. Ja. Und es war ein großartiger Abend. Und ich finde auch diese Idee von Konzertinszenierungen und eben anderen Konzertformen und zeitgenössische Themen aufzunehmen, alles wichtig und sinnvoll. Aber, das ist die andere Frage, nimmt das Publikum das an und sozusagen können Sie die Leute dafür begeistern? Sie sind begeistert, das merkt man, das ist toll.
Mindestens ich bin begeistert.
Ja, und unser Publikum wird auch begeistert sein, weil ich bin ganz sicher, dass es tolle Aufführungen sind.
Ja, also es ist sehr wichtig, dass man ein bisschen Risiko auch mit seiner Kuratierung macht. Man muss nicht immer nach just according to what's popular zu machen. Also Bregenzer Festspiele, man muss auch etwas Chili Pepper da im Programm haben. Also das ist, es ist, ich fühle auch, die Publikum weiß nicht immer, was sie mögen oder mögen. Also es ist unsere Verantwortung, neue, spannende Konzepte bieten. Ich habe zum Beispiel mit Kaya Sarriaou sehr viel gearbeitet. Alle seine Opern haben wir in finnische natürlich im finnischen Nationaloper gehabt. Und zum Beispiel die letzte Oper Innocence, die ist über School Shooting. Was heißt das auf Deutsch?
Ja, Schießereien in Schulen.
Also thematisch so furchtbar. Aber das war ein von den besten Opern im 21. Jahrhundert. Jetzt ein Riesenerfolg in USA, in Metropolitan. Das ist ein gutes Exempel, dass man kann auch die schmerzsamen Themen auf Opernbühne bringen, mitbringen. So ist, das ist meine Verantwortung, eine gute Balance zu finden. Also klassische Werke, Unterhaltung, herausfordernde Themen und so weiter. Ich habe mehrere Bestellungswerke im Prozess jetzt und ich will immer über die aktuellen Themen, meistens im Werkstattbühne, also kleine, das ist wie ein Laboratorium. So da machen, wenn wir in Pariser Salon tanzen mit Verdi-Musik auf Seebühne, so dann Hardcore haben wir in Werkstattbühne. Und ich hoffe wirklich, dass Sie kommen auch für das, weil Opernkunst ist so vielseitig und so, man kann über alles mit Opernmitteln auch handeln.
Und ein Leben ohne Überraschung wäre schrecklich langweilig.
Ja. Ja, die Kunstform muss auch entwickeln. Und ist das eine gute Brücke für neue Technologien, oder?
Das können wir gleich machen. Ich wollte davor noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen zu den, oder gar nicht mal einen Schritt zurück, sondern eine andere Abbiegung nehmen, zu den klassischen Werken, die ja jetzt auch in den Festspielen wieder auftauchen. Im SWR haben Sie dazu gesagt, I did my homework, wir sind kein Museum, zwecks Neuinterpretationen und Neuausrichtungen der bestehenden Klassiker. Aber gleichzeitig muss man dem Original getreu bleiben.
Wie also unmögliche Kombination.
Das? Genau, ja. Das, also für mich hat das nach einem ganz, ganz dünnen Faden geklungen, auf dem man dann versucht zu balancieren.
Ja.
Wie funktioniert das oder wie wird das aussehen auf den Bregenzer Festspielen für die Klassiker?
Oder ja, zum Beispiel auch also ich fühle, also okay, kommen wir jetzt zu Deutsche Regietheater oder? Nein, also ich fühle sehr oft, okay, hoffentlich nicht so oft, oder ab und zu sieht man Konzepte, die haben nichts mit Originalwerk zu tun, nur Regiekonzepte, die irgendweise sind in zwei verschiedene Fläche. Das mag ich nicht. Also dann sollte man etwas anderes zu tun. So in diese Weise, die man kann das in eine andere Zeit oder eine neue Platz oder eine sehr spannende Ideen kann man natürlich finden, aber irgendwo muss man auch die Gefühl von Originalwerk und das Gefühl von Komponist haben. Ich will kein Butterfly, ich will kein La Bohème in eine Krebs Cancer Treatment haben. Also das ist, das finde ich furchtbar. So in diese Weise versuche ich immer finden die Regisseure, die zeigen Respekt für Originalwerk, aber trotzdem sehr innovative sind.
Dann gehen wir jetzt zu den innovativen Sachen nochmal. Ja, neue Technologien, VR, wir hatten das, oder Sie hatten das bei in Finnland schon, in der Nationaloper, mit Opera Beyond. Und es hat jetzt auch schon so angeklungen, als wenn uns das in den Bregenzer Festspielen auch wieder erwarten wird. Wir haben jetzt oben auch einen Immersion Lab hier in der Universität, wo wir uns mit VR-Brillen auseinandersetzen.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen oder was erwartet uns da?
Ja, das ist die große Frage. Also Open Kunst war immer eine Kunstform, wo man die neueste Technologien ganz gerne mitbringen. Seit lange Video, Projections, allerlei Elemente. Vielleicht Popmusik ist noch vor uns. Also, aber wenn Esa-Pekka Salonen war unsere Artistic Partner. Er hat schon sehr viel über die neue Technologien in Los Angeles experimentiert. Und wir haben über das zusammen gesprochen. Wie konnten wir in Finnland, eine Promised Land of Engineers, wie Finnland ist, eine Post-Nokia-Land, ja, also ich fühlte das so gut. Das war passend, dass die finnische Nationaloper auch die neue Technologien mitbringen. Dann haben wir diese Opera Beyond Project gegründet und haben Immersive Spaces gebaut, also mit AI, mit Spatial Audio, auch mit den Goggles. Aber natürlich mit diese zum Beispiel VR-Goggles, man kann nicht da 3 Stunden sitzen, das ist unmöglich, es geht nicht. Es ist schon schwer nach 10 Minuten. Aber wir müssen offen sein und ich finde es ganz spannend, zum Beispiel mit dieser Yum Production, was wir jetzt haben. Da ist eine interessante AI-Developer von München ist mit und macht coole Visuals und so weiter mit uns. Aber ich fühle, dass Werkstattbühne wäre ein fantastisches Laboratorium. Es war immer künstlerisch schon ein Laboratorium. Nicht immer mit neuen Technologien, sondern auch nur konzeptweise. Vorarlberg ist hochtechnologische Landschaft. Es gibt sehr viele entrepreneurial Firmen, die mit Hochtechnologie arbeiten. Warum denn nicht auch die Open-Festspiele da? Und ich suche immer, ich bin eine Jurymitglied in einer europäischen Digital Prize. Das ist eine französische Preis, Fedora. Und da sehe ich immer viele unterschiedliche digitale Projekte, wo man die neue Technologien integriert. Die sind integriert. Und davon habe ich diese YAM gewählt, die Weltpremiere zu haben. So, das ist spannend. Ich fühle auch, dass Open muss nicht, kann nicht ein Museum sein, aber wenn wir können die Heritage mit Development kombinieren, das ist dann eine gute Kombination.
Vielen Dank. Das ist natürlich wahrscheinlich die zentrale Herausforderung für das klassische Konzert wie für die Oper. Also wie gehen wir mit diesen neuen Technologien um? soll man die integrieren in so eine Art Hybrid oder Augmented Reality? Wird es dann eine Vereinzelung? Jeder guckt zu Hause auf seinem Sofa, Individual Goggles, Glasses, seine Oper an und sieht seine Nachbarn. Und es gibt viele Forschungsprojekte dazu. Also momentan ist es ein egal wo auf der Welt, ist schon ein Hot Topic. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also das wäre eine Frage gewesen, Sie brennen für die Oper oder du? Warum sollte man da hingehen, wenn man doch Netflix hat?
Ja, also, ja, also
das ist die Frage letztendlich. Warum sollen, also nutzt die Brille, gibt die einem dasselbe Gefühl und Erlebnis, wie an diesen Ort zu reisen? Ja. Das ist, glaube ich, ja.
Das ist die große Frage. Ich glaube auch, es ist nicht eine oder andere. Also ich bin sehr neugierig, was für Möglichkeiten die neue Technologie mitbringen können. Aber das muss nicht ein Ersatz sein. Und dann am Ende muss ich sagen, es gibt sehr viele Opera-Plattformen und klassische Musik-Plattformen, aber die allerwichtigste ist die Collective Experience, dass wir sitzen in einem Raum zusammen, wir hören etwas zusammen, das ist eine Exchange zwischen Publikum und Künstler. Das ist irreplaceable.
Also vielleicht kann ich dazu einfach nur, wir haben so ein großes Forschungsprojekt gemacht und konnten da eben zeigen, wir haben sowas wie Herzrate und verschiedene andere physiologische Marker gemessen und dass sich das Publikum synchronisiert. Und also egal, ob man Reihe 3 sitzt oder Reihe 17, die Leute synchronisieren ihren Herzschlag mit der Musik. Und das wurde in, ich weiß jetzt nicht mehr, 48 Ländern, glaube ich, besprochen, dieses Forschungsergebnis, weil es einfach, das formt eben genau sowas wie diese Gemeinschaft der Zuhörenden. Ja. Also es ist nicht nur eine Metapher, sondern sie ist erlebt. Und das ist, glaube ich, sehr besonders.
Ich will sehr gerne ein Exempel aus Finnland erzählen. Die finnische Nationaloper, wie ich vorher schon gesagt, ist in Helsinki und das ist die einzige ganzjährige Open House in Finnland. Mein erster Vertrag, den ich habe verhandelt dann 2013, war ein Medienkontrakt. Wir haben alle die Rechte von unseren Künstlern gekauft. Mhm. Und das bedeutete, dass wir dann sehr viele Vorstellungen im Fernsehen
zeigen konnten.
Und wenn man in normaler Weise in einen Saal von 1600 Leute, dann machen wir 8 Vorstellungen oder so. Wir haben 10.000 oder etwa Leute, die haben das erlebt. Wenn plötzlich mit etwas 60.000, 80.000 Leute in die ganze Finnland, wir sind die Nationaloper, aber es gibt sehr viele Finnen, die nie in Open House sind. Dann hatten wir Swan Lake, Ballet war sehr populär, auch die verschiedenen Open-Projekte. Das war gratis in finnische Wiley, also Fernseh. Ich denke auch, dass vielleicht in Zukunft kann man etwas mit Brillen oder was ist das denn in Zukunft, diese Technologie. Also dass man kann in unterschiedliche Weise Oper und Konzerte erleben. Das muss nicht immer die klassische Weise zu sein. Und ich verstehe nicht eine Organisation, der sich nicht interessiert für Zukunft und Entwicklung. Es muss nicht sein, dass wir ersetzen alles, was wir haben, sondern aber neugierig muss man sein.
Man wird also mit vielen neuen Experimentellen konfrontiert im Sinne von neuen Technologien. Ich fand es total spannend, weil ich auch einen Kurs bei Herrn Tröndler hatte zu diesem Thema, zu Audience Studies, wo dann letztendlich auch das Ergebnis dann aufkam, dass letztendlich echt auch die Nähe zählt, dann vor Ort mit, also zwischen Publikum und denen auf der Bühne, aber auch im Publikum selbst. Und eine andere Weise, wie das jetzt an den Bregenzer Festspielen auch angegangen wird, sind ja auch zum Beispiel auch andere experimentelle Formate wie Sing-Along, die Young People Night. Was steht da so an? Was erwartet uns da?
Ja, okay, das ist die 80er Jubiläumsjahr von Bregenzer Festspiele und ich wollte etwas Community-Projekt machen.
Darum geht's.
Ja, am Ort und dann im Nordeuropa ist Chorsingen sehr populär. Ich war letztes Jahr in Tallinn, wo es war 30.000 Leute haben gesungen und 100.000 im Publikum. Das ist zauberhaftig. Und wenn ich habe diese Tribüne gesehen, wow, ich dachte, einmal müssen wir die ganze wenden und verwenden oder wenden.
Wenden und verwenden.
Ja. Und dachte, dass hier konnte man ein Singalong machen mit alle schönsten Opernchöre in unserer Geschichte. Und jemand hat gesagt, Alemannia non canta. Wir singen nicht hier. Das auch, es gibt viele in deutscher Geschichte, das Zusammensingen ist nicht so comfortable. Das war, und ich dachte, ich will das verändern.
Sehr anders.
Und ich muss sagen, also das war wirklich sehr viel Doubt. Wie sagt man?
Zweifel.
Zweifel. Ja. Jetzt haben wir 6.000 angemeldet.
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe es gesehen.
Ja. Und wir haben Digital. Yay. Willkommen. Ja. Hey. Willkommen. Es gibt noch Plätze. Wir haben Digitalmaterial. Wir haben Digitalmaterial produziert. Wir haben am 9. Mai eine Probe im großen Saal, wo wir singen zusammen. Okay, nur 1600.
Nur 1600.
Von, also total haben wir 6800 Plätze. So, es gibt noch 800 Plätze. So, ich fühle, dass zusammen zu singen mit einem riesen Klangkörper, das ist die wunderbarste, was wir zusammen machen können. So, ja. Das ist ein Experiment, aber schon habe ich ein gutes Gefühl, dass es wird etwas ganz Spannendes. Darf ich etwas noch über die VR-Brillen erzählen? Also diese Opera Beyond Projekt, die wir haben gehabt, die finnische Nationaloper technische Departement zusammen mit einigen kleinen IT-Firmen haben entwickelt eine Bühnenbauprogramm, also 3D-Programm, wo alle unsere Bühnendesigns sind digitalisiert und dann können wir schauen im Publikum, wie sieht man die Sichtlinien und auch für die Künstler, also bevor wir beginnen auf die Bühne, sie bekommen VR-Glasses und kann seine Routen, seine Wege, die Gefühl, wie es ist, da zu stehen, sieht man der Dirigent und so weiter. Wir haben eine Simulationsarbeit vorher und das ist sehr spannend. Und in Bregenz haben wir das auch. Letzte Woche habe ich in der Fliegende Holländer Bühne schon gestanden.
Geflogen.
Da habe ich eine Frage. Fliegende Holländer kommt jetzt zum dritten Mal nach Bregenz. Mhm. Sie hatten den, ich habe geschaut, oder ihr hattet den 1973, 1989. Warum jetzt nochmal?
Warum nicht? Das war letzte Jahrtausend. Okay, ich muss sagen, also in Bregenz machen wir Greatest Hits. Mhm. Es muss in 2 Stunden sein, ohne Pause. Keine Parsifal, keine Götterdämmerung in Bregenz, unmöglich. Die meistens französischen Opern sind gut über 3 Stunden. Also man muss programmatisch Werke finden, die passen. Mhm. Und natürlich passt Fliegende Holländer auf am See. Ich denke auch, ob es war das 98 oder 94?
89, 90.
Ja, okay, es ist total neues Publikum.
Das stimmt, ja.
In jeder 28, 30 Jahre. Okay, ich glaube auch, die Trauerpublikum kann zweimal in seinem Leben Holländer erleben am See. Ja, aber es ist ganz begrenzt, was wir machen können. Mhm. Das stimmt.
zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wenn man jetzt die Diskussion der Kulturrevolution anschaut und vor allen Dingen der Opern oder der Konzerthäuser, war das in den letzten 20 Jahren immer dasselbe. Es gibt zu wenig Geld und überhaupt ist alles ganz schlimm und wir müssen das kulturelle Erbe bewahren. Schaut man in die Statistik, es gibt jedes Jahr mehr Geld und es gibt mehr Häuser und das Erbe ist immer noch bewahrt. Dieses Narrativ stimmt nicht so richtig mehr. Jetzt haben wir diese Bedrohung überall, von der Sie auch gerade gesprochen haben. Und Sie haben diese große Grenze zwischen Finnland und Russland. In Finnland gibt es 900.000 Reservisten, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. In Deutschland 200.000. Und das wird dann, und Sie haben ein viel kleineres Volk. Und, aber die andere Frage, Opernhäuser oder Kulturinstitutionen, was können die dazu beitragen, sozusagen, diese Gesellschaften resilienter zu machen gegenüber illiberalen, antidemokratischen Gesellschaften und müssen sich auch Kulturinstitutionen ändern und nicht letztendlich dasselbe Narrativ wie vor 20 oder 30 Jahren, leicht linksliberal, wie auch immer, weiter transportieren. Ja.
Vielen Dank für diese Frage. Ich habe mehrere Jahre, also die finnische Militär haltet immer solche Resilienzkurse. Die Leute in leitende Positionen, der Repräsentanten von unterschiedlichen Organisationen sammeln für 3 Wochen und reden über, wie können wir es schaffen in einer Krisensituation. Ich war auch einmal 2016 in so einer Kurse und das war augenöffnende, also wirklich sehr interessant zu sehen, was passiert hinter den Kulissen in Finnland. Wer sind wir? Wie sollten wir bereit sein? Und auch Corona war ein Exempel von wie unresilient unsere Society, also
Gesellschaft
war. Aber da in diese Kurse habe ich gefragt, was ist die Rolle von Kulturinstitutionen in Zeit von Krise, weil also das war, handelte um ganz andere Organisationen. Und das war eigentlich am Anfang, also ich habe seitdem bis jetzt immer 2 bis 4 Mal pro Jahr in diese Kurse einen Vortrag gegeben über wie die Kulturinstitutionen konnte helfen, die Gesellschaft in Krisenzeit. Die finnische Kulturinstitutionen sind total finanziert von öffentlichem Geld. Also 80% von Budget von finnische Nationaloper kommt von Staat. Darum müssen wir nicht uns verkleinern als Ukulele-Artist in Bombenschutz, sondern wir sollten einen guten Plan haben, auch für Krisensituationen. Es gibt sehr viele, also man braucht nicht nur konkrete Elemente, sondern auch Zusammenarbeit und Kommunikation und Pre-Krise und nach, also posttraumatische Behandlung und so weiter. Also ich meine nicht, dass wir sind Psychologen, aber durch Kunst kann eine Nation auch resilienter sein. So, das ist eine riesenwichtige Diskussion. Wir haben sehr viel über die ukrainische Exempel geredet, also wie eine kleinere Nation seine Identität behaltet und wie durch Musik und Kunst sie fühlen mehr zusammen und so weiter. Das ist eine super wichtige Frage. Du hattest einen anderen Blickwinkel da auch.
Nein, das ist die richtige Frage. Also jetzt haben wir zum Glück seit vorgestern Orban nicht mehr.
Ja.
Aber vielleicht haben wir bald wieder andere Rechtspopulisten in Europa und wie auch immer sehr russlandfreundliche oder Trump-freundliche Regierung. Ja. Das ist auch eine Gefahr für Europa, für unsere Freiheit, für diese Idee, wie wir Berufsfreiheit, Meinungsfreiheit, all diese Dinge ohne sozusagen diesen typischen linksliberalen, wie auch immer, 70er-Jahre-Gedankengut wieder verfallen zu wollen. Wie können wir es schaffen, unsere Kulturinstitutionen eigentlich auf die aktuellen Probleme einzuschwören? Ich glaube, also bei dir scheint das anders zu sein, weil du eine andere Erfahrung hast. Aber für die meisten deutschen Intendanten an solch gilt das überhaupt nicht. Die leben in den 90er Jahren oder noch in den 80er Jahren.
Also die wichtigste in Demokratie ist, dass wir reden miteinander, dass wir unsere Verständnis und Offenheit behalten, dass wir mindestens, also dass wir nicht blockieren andere Ideen, sondern versuchen, einander zu verstehen. Und ich glaube, die Kulturorganisationen können eine gute Plattform für respektvolle Dialog zu sein. Und das ist eigentlich die allerwichtigste Task für uns. Wir sind hier nicht nur für Unterhaltung, sondern für uns miteinander zusammen zu stärker zu sein. Nicht stärker gegeneinander, sondern stärker zusammen zu sein.
Mhm. Danke.
Und ich bin so froh. Bitte. Ja.
Vielen Dank. Mein Name ist Walter Ege. Erstmal an die Frau Dr. Achtziger. Frau Dr. Achtziger. Aha. Ich persönlich als Bürger der Stadt, aber auch als Mitglied der Zeppelin-Universitätsgesellschaft bin froh und ich nehme da mehrere Damen und Herren, die da hinten mit mir schon gesprochen haben, mit, dass es gut ist, dass es die Bürgeruni wieder gibt. Sie gab es ja jetzt einige Monate nicht. Und schön wäre es, auch wenn es das Studium Generale zukünftig wieder gäbe, auch das darf ich Ihnen mitgeben aus dem Zuhörerkreis. So, und dann meine Frage an die Referentin des heutigen Abends. Sie haben die Seebühne, ich sage es jetzt betriebswirtschaftlich, Sie haben die Seebühne und die bringt Ihnen natürlich Geld ohne Ende, was es Ihnen ermöglicht, im Festspielhaus Dinge zu machen, von denen Sie gesprochen haben. Insofern haben Sie natürlich eine herausragende Situation rein finanziell betrachtet. Vielleicht führen Sie da noch ein bisschen was dazu aus, wie sich das so verhält. Seebühne auf der einen Seite und Festspielhaus auf der anderen Seite. Wir sind selbst auch ab und an Festspielhaus und genießen es sehr. Darüber hinaus würde mich interessieren, wie sehen Sie die Zusammenarbeit, wenn es denn eine gibt, die Zusammenarbeit mit den weiteren Akteuren hier rund um den See? St. Gallen ist nicht fern, Zürich ist nicht fern, aber auch die deutsche Seite, gibt es da eine Zusammenarbeit oder würden Sie sich eine Zusammenarbeit wünschen oder wie beurteilen Sie das?
Ja, also Bregenzer Festspielen ist natürlich eine internationale Festival. Wir haben oder meine Vorgänger haben auch sehr viel mit unterschiedlichen deutschen Akteuren gearbeitet. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel Bayerischer Rundfunkchor oder wir haben in Zukunft Ensemble Modern und so weiter. Also ich fühle, dass Bregenzer Festspiele ist nicht ein Lokalprodukt, sondern hört dazu in eine europäische Kulturlandschaft und Netzwerk. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir die vorarlbergische Institutionen wie Symphonieorchester Vorarlberg oder Bregenzer Festspielchor und so weiter sind ein natürlicher Teil von unserer Festspielfamilie, aber dann weiter weg. Also unser Chor kommt aus Prag und Orchester kommt aus Wien und so weiter. So, das ist nicht ein Lokalprodukt.
Zwei kurze Fragen nur. Wenn ein Künstler eine Arie auf der Bühne singt, dann singt er ihn in der Heimatsprache oder singt er es, den Text, in der Originalsprache des Komponisten? Es gibt ja nicht nur italienische Komponisten, Opern, sondern auch französische, spanische, russische. Und wie verhält es sich? Müssen die dann die Sprache lernen oder? Wenn Sie die Arie in Originalsprache singen wollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist wirklich eine Kernfrage in die Arbeit von Sängern. Wir müssen immer in unterschiedliche Sprachen singen. Wenn man das nicht, also die Sprache spricht, also die viele zentraleuropäische Sänger sind fließend in unterschiedliche große europäische Sprachen, aber wenn nicht, dann muss man das Ton für Ton oder phonetisch lernen. Zum Beispiel haben wir jetzt Janáčeks Herr Brocek diesen Sommer. Der Chor kommt aus Prag, aber sehr viele von unseren Solisten sind nicht aus Tschechien. Herr Brocek kommt aus Amerika, aber hat sehr viel Janáček schon in seinem Karriere gesungen. Und dann lernt man das zusammen mit einem Sprachcoach, wirklich Ton für Ton. Es hilft, wenn man sehr musikalisch ist. Also Sprache ist auch Musik. Und dann übt man das so lange, dass es die Sprache wird lebendig. Ich habe, Finnisch, Schwedisch, Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter gesungen. Und wirklich nicht alle diese Sprache schaffe. Also ich zum Beispiel, wenn ich war, habe hier in Bregenz begonnen, ich habe gesagt, oh mein Gott, ich kann über die erste Liebe und Sternennacht singen, aber ich kann nicht mit unsere technische Abteilung auf Deutsch reden oder meine Steuern schaffen. Also mein Vokabular war so romantisch und so begrenzt. So, es war ein bisschen schwierig am Anfang. Schritt für Schritt lerne ich, aber ja, mit Open Rollen muss man das lernen, unabhängig.
Die zweite Frage. Ich habe eine Mozart-Oper gesehen, da wurden die Akteure in Straßenkleidung.
In was?
In Alltagskleidung, ohne Kostüme.
Alltagskleidung, okay. Ja.
Und geht die Tendenz dahin oder ist das eine Art, dass in ganz normalen Kleidern jetzt eine Oper aufgeführt wird ohne Kostüme?
Es hängt vollständig auf das Konzept von Regisseur, ob er will, diese Oper in jetziger Zeit bringen, dann das ist seine Entscheidung. So, ich fühle, dass man kann natürlich Mozart ins jetzige Zeit bringen. Es ist aber auch ist es ab und zu schön, die alte schöne Kleider auch zu sehen. Es ist viel billiger, mit moderne Kleider zu Oper machen als mit alte. Das stimmt.
Haben wir weitere Fragen aus dem Publikum?
Ja.
Ach, alles klar. Wir erleben eine Vergrauung des Publikums, wie du vorhin gesagt hast. Was können die Bregenzer Festspiele dazu beitragen, das Durchschnittsalter auch von sonstigen Besuchern zu senken? Hast du da Konzepte? Ich kenne den Tag der Jugend.
Bregenzer Festspiele ist nicht allein mit das. Also das ist ein Phänomen überall. Also ich fühle, dass die Leute in unterschiedliche Alter wollen unterschiedliche Unterhaltung. Aber alle Häuser, alle Orchestern haben Jugendprogramme. Wir haben zum Beispiel diese Young People's Night, wo wir alle unter 30-Jährige einladen für sehr günstige Preis, die Prägeneral zu sehen. Also das ist sehr populär. Und dabei haben wir natürlich alle junge Festspiele, unterschiedliche Programme für unterschiedliche Alter. Kleinkinder, Schüler, Teenagers und so weiter. Einen natürlichen Kontakt muss man schon sehr früh für die zukünftige Publikum binden. Aber ich bin nicht unruhig, wenn dann ab und zu wählen sie Lady Gaga oder etwas Beyoncé. Ich bin sicher, dass sie kommen zurück dann später. So, ja, für mich, es hängt nicht davon Haarfarbe, wer ist ein wertvolles Publikum und wer nicht.
Ich hatte vorhin mehrfach gehört, dass libertär und links im Prinzip genannt wurde. Was mir wichtig wäre für die Kunst ist, dass man viel Humanismus reinbringt.
Ich verstehe nicht jetzt.
Mir wäre wichtig bei der Kunst, dass man viel Humanismus mit reinbringt, weil das im Prinzip egal ist, ob das jetzt links ist oder ob das rechts ist, das ist so ein Weg, auf den sich alle vielleicht einigen können, dass man das humanistisch macht, menschlich macht. Und die Kunst gehört für mich dazu, dass die Menschen im Prinzip diesen höheren Wert des Lebens schätzen lernen oder überhaupt generell schätzen.
I don't understand the question.
It doesn't matter. May I quickly answer? Yes. Das hat schlicht und ergreifend was damit zu tun. In Deutschland gibt es seit 1964 eine Debatte, die eigentlich mit Adorno und Horkheimer gestartet hat und dann später in der Soziokultur in den 70er und 80er Jahren ihren Niederschlag fand. Vielleicht kennen Sie Hilbert Hoffmann, Kultur für alle, und dann ging das immer weiter, kulturpolitischen Gesellschaft etc. In der Kulturinstitution, und das stammt gar nicht von mir, aber ich habe darüber ein Buch gemacht, als Institutionen sozusagen verstanden wurden zur Erziehung von Menschen gegen, das war damals natürlich Ihnen sozusagen, ein kapitalistisches, medienkonsumreiches Leben etc. Und die Idee war tatsächlich eben sehr stark links geprägt. Da gibt es auch verschiedene Texte. Ich kann Ihnen das auch gar nicht anders geben, wenn Sie wollen. Und das hatte einen sehr dollen Impact in der Kulturlandschaft und eigentlich bis heute in weiten Teilen. Und das hat auch dazu geführt, dass, wenn Sie jetzt die Reaktion angeguckt haben auf den Israel-Gaza-Krieg, da gab es überall bis heute große Diskussionen, Buchläden, Filmpreise, Theaterhäuser etc. Wenn Sie aber den Krieg anschauen, Russland-Ukraine, sehen Sie nicht mal einen Bruchteil davon. Ja, und das ist einfach nur ideologisch begründet, wer liegt einem näher am Herzen und wer nicht. Und das ist ein Ungleichgewicht, was, denke ich, einfach nicht mehr in die Zeit passt und was wir mal adressieren müssen und danach fragen, ist es sinnvoll, so weiter zu verfahren oder müssten wir uns vielleicht oder sollten wir uns tatsächlich eher liberal und breit öffnen, auch noch diesen, sagen wir mal, unseren Interessen geben, nämlich tatsächlich eine offene, freie Gesellschaft zu haben und nicht eine, die eine bestimmte Belastung hat. Das lag dahinter. Und wenn Sie wollen, schenke ich Ihnen nachher ein Buch. Da können Sie, es gibt ganz viele Artikel drin, können Sie das dann durchschauen. Dankeschön für den Hinweis. Die Abschlussfrage. Wer möchte? Da die Abschlussfrage. Vielen Dank für den Mut.
Ja, es ist vielleicht nicht ganz Oper, aber die Finnen sind ja das glücklichste Volk der Welt. Das müssen wir jetzt nur ansprechen. Und wo sehen Sie den Unterschied? Oder wo sind unsere Defizite in Deutschland oder in Österreich, im deutschsprachigen Raum? Was für einen guten Tipp könnten Sie uns geben, dass wir resilienter werden, glücklicher werden oder besser sprechen können miteinander?
Ja, also wir finden diese, also die Titel glücklichste Leute in die Welt ganz merkwürdig. Weil ich glaube, es handelt um Zufriedenheit. Also nicht glücklich, also Glück ja, aber es handelt um Vertrauen an Gesellschaft, dass man fühlt, dass man hat unterschiedliche Chancen im Leben, dass Möglichkeiten von Ausbildung und wirtschaftliche Möglichkeiten und Freiheiten, also Freedom of Speech, dass man hat nicht Angst für Zukunft. Also natürlich die globale Situation ist jetzt so verrückt, dass diese Gallup hilft nicht. Auch in Finnland fühlen wir Angst jetzt mit der großen Grenze nach Russland, also was passiert in Ostgrenze, was passiert mit Kabeln unter Wasser, was passiert mit Shadow Fleet und so weiter. Also ich habe sehr lange, ich bin 60 Jahre alt jetzt und ich habe sehr lange gedacht, mein Gott, wie glücklich ich bin, dass ich muss nie Krieg erleben in Finnland. Aber jetzt weiß man nicht mehr, also was passiert. Darum fühlen wir so stark für Ukraine in Finnland und wollen wirklich helfen, wie es geht. Und darum reden wir über Resilienz, wie wir als Gesellschaft stärker, spirituell stärker sein konnte. Nicht nur mit Waffen und Armee sondern auch als Society, dass wir nicht verlieren die Zukunftsvertrauen. Was muss ich mit meinen Kindern reden über Zukunft? Dass sie konnte auch bis 60 leben, sagen, wie glücklich ich bin ohne Krieg. Also in dieser Weise. Ich habe leider keine einfache Antwort an diese Frage. Nur, dass man lebt so, dass zum Beispiel mit Kultur, dass man sucht sich für offene Dialog, dass man sucht sich immer ein Verständnis zu verstärken, nicht folgen diese einfache schwarz und weiße Lösungen, die Populisten jetzt. Also das Leben ist so kompliziert jetzt. Also es gibt Leute in Recht in Finnland, die haben gute Ideen und im Links. Also wir müssen einander verstehen, dass wir nicht von innen kaputt das Land machen.
Vielen Dank für dieses Gespräch, was weit über die Bregenzer Festspiele hinausging. Und ja. Ich glaube, genau das ist ja die Kultur in der Gesellschaft auch. Es ist das, was uns zusammenhält und auch was uns immer wieder nachdenken lässt und aber auch gute Unterhaltung.
Vielen Dank.
Vielen Dank für das Dasein. Vielen Dank.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.